ein Lied Davids. Er dichtete es, nachdem ihn der Prophet Nathan wegen seines Ehebruchs zur Rede gestellt hatte.
Gott, du bist reich an Liebe und Güte. Nimm dich meiner an und vergib mir meine Verfehlungen. Ich weiß, ich habe Unrecht getan. Ich kenne meine Fehler.
Nimm meine Schuld von mir, dann werde ich rein. Lass mich wieder Freude erleben und mit deiner Gemeinde jubeln.
Gott, schaffe mich neu. Gib mir ein Herz, das dir völlig gehört. Und einen Geist, der beständig zu dir hält. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in mir einen beständigen Geist. Vertreibe mich nicht aus deiner Nähe, entzieh mir nicht deinen heiligen Geist.
Hilf mir, dass ich mich wieder freuen kann an dem, was du mir gibst. Gott, du bist mein Retter, deine Güte will ich vor allem rühmen.
Der David hatte begriffen, was Erweckung heißt. Er bittet Gott, entziehe mir nicht deinen Heiligen Geist. Und er weiß, er hätte es tausendfach verdient. Dass Gott ihm die Freundschaft aufkündigt, dass er Schluss macht mit einem, der unzählige Mal versagt hat, wie wir. Das erste gemeinsame Gebet in diesem Gottesdienst haben wir gesungen mit dieser kraftvollen Bitte, komm, Heiliger Geist, mit deiner Kraft. Hat es uns nicht mitgerissen, diese Bitte auszusprechen, die Voraussetzung dafür ist, dass das geschieht, wovon wir diese ganze Woche miteinander gesprochen, nachgedacht und gebetet haben? Erweckung. Wer um Erweckung, wer um den Heiligen Geist betet, der kommt einer Aufforderung nach, die Jesus einmal an seine Jünger von damals und heute an dich und mich gerichtet hat. Er sagt, ihr wisst doch, was euren Kindern gut tut, das gebt ihr ihnen. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Und da habe ich manchmal eine Befürchtung. Die Befürchtung, dass wir in unserem Verhältnis zum Heiligen Geist einem Missverständnis erliegen könnten. Und ich meine damit das Konzept des sogenannten Spätregens. Kann es sein, dass wir uns in eine Lage manövrieren, in der wir sagen, wenn der Heilige Geist erst einmal kommen wird, aber dann werden wir alles tun, wozu Gott uns aufgefordert hat. Diese Einstellung haben wir ja schon als Kinder. Wenn ich erst einmal groß bin, dann geht's los. Wenn ich erst einmal mit der Schule fertig bin, Mama macht dir nicht so viele Sorgen, dann geht's erst richtig los. Und wenn ich erst einmal in meiner Firma oder in der Gemeinde etwas zu sagen habe, dann legen wir richtig los. Was machen wir da? Wir verschieben ein richtiges Verhalten in eine Zeit, in der wir uns günstigere Bedingungen erwarten für das, was Gott uns aufgetragen hat. Wenn erst dies oder jenes geschieht, dann werden wir zu großer Form auflaufen. Das heißt, wir machen uns abhängig von dem, was wir in der Zukunft erwarten, im Leben, in unserer Beziehung zur Welt, in der Gemeinde, in der Mission. Damit wir uns nicht falsch verstehen, auch ich freue mich darauf, wenn der Heilige Geist in der letzten Zeit noch deutlicher unter uns und an uns wirken wird. Was ich aber für mich und für euch gerne vermeiden möchte, ist dies, dass wir so sehr in die Zukunft starren, dass darüber unterbleibt, was heute in der Kraft des Heiligen Geistes geschehen könnte. Ich bin davon überzeugt, der Heilige Geist ist da und wartet auf uns, dass wir uns mit ihm verbinden. Übrigens, für den Spätregen gibt es einen sehr konkreten Termin. Obwohl die Bibel im Allgemeinen mit Terminen sehr zurückhaltend ist, an dieser Stelle für den Spätregen und für das kraftvolle Wirken des Geistes Gottes nennt sie einen Termin. Es ist nicht der 15. Dezember 2012, auch nicht der 27. Mai 2014. Der wichtigste Tag, an dem das Große zu unserer Erweckung geschieht, ist heute. Und mehrfach sagt die Bibel uns, heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann. Nicht erst, wenn in Zukunft dieses oder jenes geschehen wird. Heute und jetzt und hier. Machen wir uns also nicht abhängig von der Zukunft. Auch nicht vom passiven Warten auf künftige Entwicklungen. Tun wir heute, was wir als richtig erkannt haben. Und wie oft musste Gott seinem Volk sagen, ich schaffe etwas Neues. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Merkt ihr es denn nicht? Wie das gehen kann, habe ich einer kleinen Geschichte entnommen. Als ich früher mit den Pfadfindern damals unterwegs war, Schwarzwald durch die Schwäbische Alb in den Bayerischen Alpen, da kam der Vater von Margret manches Mal, um uns zu besuchen, und er hatte eine kleine Geschichte vorgelesen, die mir seither nicht mehr aus dem Gedächtnis gegangen ist. Ich habe sie heute hier ausgewählt, damit auch unsere Jüngsten, die gerade ankommen, auch beteiligt sind an dem, was wir heute miteinander bedenken. Herein! Der Pastor wandte sich zur Tür. Etwas aufgeregt kam eine stattliche Frau herein, gleich polterte sie los. Ich höre, Sie wollen meine Nichte nicht zum Religionsunterricht zulassen? Der Pastor begütigte, nun setzen Sie sich erstmal. So, und jetzt lassen Sie sich in aller Ruhe die Sache erklären. Sehen Sie, Ihre Nichte, sie wohnt ja wohl seit dem Tod ihrer Eltern ganz bei Ihnen. Tja, sie ist ungeheuer beschränkt. Ich habe versucht, dieses Kind zu unterrichten. Aber das Mädchen kann nicht ein Lied behalten, auch keine Bibeltexte. Da müssen Sie verstehen, dass sich dieses schwachbegabte Kind unmöglich am Religionsunterricht dabei haben kann. Die Frau unterbricht ihn, das ist ja alles schön und gut. Aber jetzt will ich Ihnen etwas sagen. Gott hat durch dieses schwache, beschränkte Kind unser Haus gründlich verändert. Erstaunt schaut der Pastor auf. Wie ging das denn zu? Ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt ist. Mein Mann und ich, wir führen eine Gastwirtschaft. Und ich muss Ihnen bekennen, bei uns herrschte wirklich ein leichtsinniger, übler Geist. Als nun auch noch meine Schwester starb, dann nahmen wir ihr Töchterchen bei uns auf. Die Kleine hatte sonst niemanden. Viel Platz hatten wir ja auch nicht. Also stellte ich ein Bett in die Kammer, in der die beiden Mädels schlafen, die in der Wirtschaft die Gäste bedienen. Und dann geschah etwas Eigenartiges. Als das Kind am ersten Abend spät mit den Mädels zu Bett ging, da faltete es seine Hände und betete den einzigen Spruch, den es behalten hatte. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, gewissen Geist. Na, Sie können sich denken, die beiden Mädels fingen an zu kichern und zu spotten. Aber die Kleine kümmerte sich nicht darum. Sie schlief ein. Und am nächsten Morgen betete sie ihr Sprüchlein wieder. wieder großes Hallo der beiden. Als aber die Kleine dabei blieb und an den Abenden so betete, da sagte die eine der beiden Mädels, du, dieses Kind hat recht. Das ist es, was uns fehlt. Ein reines Herz. Oh Gott, ja, das fehlt mir und ich bete mit. Und tatsächlich, das Mädel betete auch, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, gewissen Geist. Nach 3 Tagen betete die andere auch. Und nun wissen Sie das besser als ich, Herr Pastor, wenn man um den Heiligen Geist bittet, dann kommt er. Ich will es kurz machen. Meine beiden Mädels wurden anders. Und ich fragte, wie kommt das, dass ihr so anders geworden seid? Da erzählten sie mir alles. Und sie sagten, wenn der Geist hier in diesem Haus nicht anders wird, dann gehen wir. Ich erschrak, denn sie hatten recht. Da fing auch ich heimlich an zu beten und heute sieht es bei uns wirklich anders aus. Auch bei meinem Mann. Wo früher der ganz andere herrschte, da regiert heute Gottes neuer, guter Geist. Und das alles kam durch dieses Kind. Aufmerksam hatte der Pastor zugehört. Frau, sagte er tief bewegt, das Kind bekommt Religionsunterricht. Es ist schon so. Wenn wir anfangen, Gott um den Heiligen Geist zu bitten, dann kommt er. Und wo Gottes Geist alles neu macht, dort geschieht in Wahrheit Erweckung. Wir haben vorhin ein zweites Lied gesungen, das wir jetzt miteinander singen wollen. O Herr, wenn du kommst, wird die Welt wieder neu. Und wir brauchen jetzt nicht mehr die Führung durch den Chor hier vorne. Wir haben uns vorhin eingesungen, wir bleiben dazu sitzen und singen diese Bitte, o Herr, diese beschwingte Bitte in der Vorfreude auf sein Kommen, in der Freude über unsere Erweckung. Es ist das Lied 189. In Leben aus der Quelle.
Die Welt wieder neu, heute schon baust du dein Reich unter uns. O Herr, o Herr, wir warten auf dich. O Herr, wir warten auf dich. O Herr, wenn du kommst, bitte nach Gottes Zeit. O Herr, halte uns wach. Und wenn du dann heimkommst, nimm uns an dein Herz. O Herr, wir warten auf dich. O Herr, wir warten auf dich. O Herr, dann kommt aus die Schöpfung dir zu, denn deine Erlösung vollkommen sein. Das Leid wird in all deiner Klarheit durchstrahlt. O Herr, wir warten auf dich. O Herr, wir warten auf dich. O Herr, wir kommen zurück. Wir laufen vor Freude den Weg auf dich zu. Das Fest und das Ende steht für uns bereit. O Herr, wir warten auf dich. O Herr, wir warten auf dich.
Wir wollen nun hier vorne zu viert ein wenig über den Begriff nachdenken, der uns die ganze Woche beschäftigt hat: Erweckung und Gottes Wort. Stammt eigentlich aus der kirchlichen Fachsprache. Es ist kein Wort, dem wir in der Zeitung oder im Fernsehen begegnen. Wie erklären wir eigentlich Jugendlichen und unseren Gästen diesen Begriff Erweckung?
Naja, woher kommt der Begriff Erweckung, kann man sagen? Was steckt drin in dem Wort? Wecken steht drin. Erwecken, aufwecken.
Also etwas Lästiges, Unangenehmes, geweckt zu werden.
Aber das, was wir jeden Tag machen.
Kommt drauf an, von wem man geweckt wird.
Also wenn ich an Wecken denke, dann fällt mir ein, 7 Uhr morgens klingelt ungefähr mein Wecker, ich stelle ihn auf und schlafe mindestens noch mal 5 Minuten weiter. Das ist ungefähr so bei mir. Also eher etwas Unangenehmes, man würde gerne weiter schlafen.
Ja, und bei uns ist es halt eben so, dass ich dann morgens den Kaffee mache und schon so ein bisschen Zeitung lese und so ein bisschen nachdenke, und dann wecke ich die Kinder.
Also eines steht jedenfalls fest: geweckt werden kann nur, wer schläft. Und nun überträgt die Bibel dieses Bild vom Schlafen und Gewecktwerden auf unser Leben mit ihm. Jesus fordert seine Jünger auf: wachet. Was heißt das? Ja, zumindest doch, seid keine verschlafenen Christen, sondern seid hellwach. Was noch?
Ich denke, man sollte im richtigen Moment da sein. Das heißt, bereit sein, auf etwas einzugehen, mit dem man vielleicht gar nicht rechnet.
Hören kann man nur, wenn man wach ist. Bewusst hören.
Ich denke aber, dass Gott oder Jesus auch weiß, dass wir nicht permanent wach sein können. Also da fällt mir einfach das Gleichnis von den 10 Jungfrauen ein. Sie haben geschlafen, aber sie waren in dem entsprechenden Moment waren sie dann wach und bereit. Nicht alle, aber die Hälfte.
Aber du meinst jedenfalls auch, Gott überfordert uns nicht. Er gibt uns auch Zeiten des Ausruhens, auch des Schlafens, auch in der Gemeinde, aber dann auf den Punkt da zu sein. Aber das wäre das Zweite: erweckt werden kann nur, wer schläft. Und wenn wir das auf die Gemeinde übertragen, dann ist ja die Frage, gibt es Zeichen dafür, dass wir wach sind?
Naja, wenn ich
wir als Gemeinde?
Wenn ich jetzt mich so umsehe, denke ich, sind heute Morgen schon eine ganze Menge Leute wach. Und auch eine ganze Menge Geschwister und vielleicht auch einige, die noch nicht Geschwister sind. Und ganz, ganz viele Jugendliche schon heute Morgen hier, also wach gewesen.
Viele der Geschwister geben ihre Gaben hier in diese Gemeinde. Auch das, denke ich, können sie nur tun, wenn sie wach sind und gehört haben, was Gott ihnen als Gabe gegeben hat.
Was mich an dieser Gemeinde immer wieder begeistert, dass wir eigentlich keine tiefgreifenden Auseinandersetzungen um Randfragen haben, sondern dass wir uns verstehen, auch in der Unterschiedlichkeit, die wir sind und haben. Auch das ist für mich ein Zeichen dafür, wach zu sein.
Was ich auch finde, das war für heute zum Beispiel, dass wir eben darum gebeten haben, dass für den Chor auch Geschwister bereit sind, andere aufzunehmen für eine Nacht oder vielleicht sogar für 2 Nächte und zu helfen, dass das Essen hier auf den Tisch kommt und dass es vorbereitet wird und alles Weitere. Auch das, denke ich, ist ein Zeichen von Wachsein.
Ja.
Als Gemeinde brauchen wir immer wieder die Führung des Heiligen Geistes. Und Bruder Mache hat ein gutes Wort geschrieben in dem Gebetsheft. Ich würde euch das gerne zum Thema Erweckung lesen wollen.
Und es ist auch so, eine Gemeinde, wenn ich es mal salopp sagen darf, die pennt, die würde auf Dauer ihre Jugendlichen verlieren. Dass wir an jedem Sabbat und im Gemeindeleben unsere Kinder und Jugendlichen da haben, ist für mich auch ein Zeichen für eine wache Gemeinde.
Ja, Bruder Machel sagt, die aktuellen Diskussionen in unseren Gemeinden über die adventistische Identität zeigen mir, dass auch wir eine geistliche Erneuerung brauchen, eine Neubesinnung auf unseren Auftraggeber Jesus Christus. Wir sind überzeugt davon, dass wir der verheißenen Wiederkunft Jesu immer näher kommen und dies als Gottes Gemeinde zu verkündigen haben. Ohne die Führung des Heiligen Geistes wird all unser Bemühen aber saft- und kraftlos bleiben. Seine Kraft und Führung will erbeten sein. Er schreibt weiter, ich wünsche mir, dass es zu einer solchen Erweckung unter uns kommt und wir zu einer geistlichen Einheit finden, bei der unser Erlöser Christus und das Wort Gottes im Mittelpunkt stehen und jeder dem anderen liebevoll begegnet. Ich glaube, dass unsere heutige Gemeinschaft solche Zentren der Liebe Gottes dringend braucht.
Das hört sich ja fast so an, als könnten wir sagen, zum Thema Erweckung, kein Bedarf. Wir sind doch wach. Oder? Wie ist das?
Ich glaube, das muss auch jeder für sich selber persönlich teilbeantworten, weil Erweckung so im Persönlichen stattfindet. Die Beziehung zu Gott muss gestärkt werden und das ist, glaube ich, das, was der Knackpunkt ist. Also bei mir persönlich ist es häufig so, dass ich nicht die Zeit einräume und zu wenig Zeit mir nehme, um mit Gott zu sprechen. Und das ist, man kann nur erweckt werden, wenn man die Beziehung zu Gott hat und nicht erst warten, dass der Regen, das Regenregen runterkommt, ohne dass man was tut.
Ich habe mich an meine Taufe erinnert und habe, also während dieser Gebetslesung in der Woche, und mir ist wieder so bewusst gewesen, wie ich damals gebrannt habe für Jesus. Und das ist etwas, das ist auch mein Wunsch, den ich in dieser Woche mitgenommen habe und wo ich in dieser Woche Gott gebeten habe, mir dieses Brennen wieder zu schenken, diese Lust wieder im Wort zu studieren, mehr und mehr. Auch bei mir ist es oft so, dass die Zeit ist, ja, dass wenig überbleibt.
Du hattest gefragt, oder das war ja praktisch der Hintergrund, wo ist sozusagen noch Erweckung notwendig oder wo fehlt auch was, ja? Manchmal fehlt etwas und zwar in Form von Menschen. Ich hatte ja vorhin gesagt, es ist schön, dass vieles klappt, aber bei manchen fehlen schlicht und ergreifend Menschen. Fehlen Gemeindeglieder, die sagen, ja, da mache ich mit und da bin ich dabei. Und da bin ich auch jemand, der sagt, gut, dann mal zu und lass uns anpacken. Und manchmal ist es so, dass Arbeiten bei denselben Leuten auch hängen bleiben. Und dann wäre es manchmal ganz schön, wenn auch Menschen, die es könnten, sagen, ja, und ich bin auch dabei. Und das kann manchmal sicherlich noch überdacht werden.
Erweckung passiert von außen. Wir selber erwecken uns nicht, sondern Jesus Christus weckt uns, der Heilige Geist weckt uns. Aber wir können ihn darum bitten, uns zu verändern. Und vielleicht ist es so, wie Hubert dann sagt, also vielleicht kommt dabei heraus, dass Gott den einen oder anderen drängt, auch noch aktiv zu werden. Ich denke, dass Erweckung auch etwas mit Reformation zu tun hat, aber das ist auch etwas, was mit Mission zu tun hat. Ich denke, Gottes Streben ist immer, dass möglichst viele Menschen von ihm und seiner Liebe erfahren. Und wenn ich mich von Gott ansprechen lasse, dann muss es so brennen, dass ich es dem Nächsten weitererzähle und er Freude hat, mit mir hier in diese Gemeinde zu gehen oder in eine andere Gemeinde zu gehen, aber in die Gemeinde.
Wir haben gesungen, komm, Heiliger Geist, mit deiner Kraft. Kann es sein, dass das eine sehr riskante Bitte ist, die wir da aussprechen? Es könnte ja sein, der Heilige Geist kommt.
Tja.
Ja,
Das ist das Erste, was mir zum Wort Erweckung einfiel, die Erweckungsbewegung. Und damals, 1900, im 19. Jahrhundert. Und es war eine Erweckung, die war für viele Menschen schmerzhaft. Die war nicht einfach. Man brauchte viel Kraft. Es war nichts, was einem zufiel. Wenn ich mir dann Luther ansehe, genau das Gleiche. Also ich glaube, es ist nicht einfach. Und wenn man den Heiligen Geist ruft, ja, dann muss man gehen. Das ist so. Und vielleicht muss man sich von manch einer liebgewonnenen Gewohnheit verabschieden. Vielleicht muss man ein Wort, was man immer anders verstanden hat, plötzlich ablegen und sagen, ich habe es jetzt neu verstanden. Gott hat mir dieses Wort neu erklärt.
Du hast vorhin gerade gesagt, Reformation, und in unserer Lesung, in der siebten Lesung, wird auch mit der Überschrift erneuert durch die Kraft der Gnade Bezug genommen, und es wird die Frage oder es wird festgestellt, womit jede Reformation beginnt, um diesen Begriff dann wieder aufzunehmen. Und da hat mich eine Sache ja zum Nachdenken gebracht und auch auf die Frage, Reinhard, die du jetzt gestellt hattest, wenn der Heilige Geist jetzt kommt, was machen wir denn dann? Und zwar geht es um eine Sache, wo jeder von uns selbst sich überprüfen kann und darum bitten kann, dass der Heilige Geist kommt. Und zwar wird hier gesagt, obwohl wir einander viel schuldig geblieben sind, einander enttäuscht haben und geschehenes Unrecht nicht wieder rückgängig machen können. Und nun kommt es, ist der Blick der Vergebung unverdient geschenkt, die entscheidende Zugkraft zum Guten für Kinder und für Erwachsene. Die Vergebung. Ich glaube, das ist ein Wink, sagen wir einmal, des Heiligen Geistes. Wenn wir bereit sind zu vergeben und wenn wir bereit sind, aufeinander zuzugehen und sagen, da ist was schiefgelaufen, entschuldige bitte, dann ist, glaube ich, ein Weg geebnet, auf dem viele auch gehen können und wieder gehen können. Denn vielfach wissen wir, dass jemand das Gefühl hat, dass ihm Unrecht getan worden ist. Und vielleicht ist ihm auch tatsächlich Unrecht getan worden. Aber es ist wichtig, auf den anderen dann zuzugehen und zu sagen, du, ich glaube, da ist was, was uns trennt. Und da kann uns, glaube ich, der Heilige Geist helfen und uns den Wink geben und sagen, ja, geh auf den zu und entschuldige dich.
Aber darf ich an? Wie seht ihr das denn? Brauchen wir denn Reformation noch? Oder ist es so die kleine Reformation in uns? Brauchen wir als Gemeinde Reformation? Oder ist vielleicht alles schon gesagt? Haben wir alles längst verstanden? Gibt es gar keine Reformation mehr?
Ich denke, es bleibt weiter Thema und es ist weiter Thema und es ist weiter Auftrag. Und so im Kleinen, so wie du es gesagt hast, aber auch im Großen. Es muss weiter Thema sein und es ist etwas, das bewegt, und diese Bewegung ist notwendig, und die Bewegung hat den anderen Gläubigen auch im Christ und geht auch auf ihn zu und muss auch auf ihn zugehen.
Am Anfang des Christentums stand die Erkenntnis, die Kirche muss sich immer erneuern. Und ich denke, das ist etwas, was für alle Zeiten und alle Generationen zutrifft. Wir werden das heute nicht erschöpfend behandeln können, aber wenn wir dieses eine mitnehmen, das Thema dieses Liedes, komm, Heiliger Geist, mit deiner Kraft in unser persönliches Leben und in die Gemeinde und durch uns dann auch in diese Welt. Und diese einfache Frau hat dem Pastor gesagt, Sie wissen, wie das ist. Wenn man um den Heiligen Geist bittet, dann kommt er. Und dieses Erlebnis wünschen wir uns allen. Vielen Dank. Noch dies. Erweckung ist kein Selbstzweck. Das heißt, sie geschieht nicht um ihrer selbst willen. Und sie ist auch nicht dazu da, um unser religiöses Leben ein bisschen zu dekorieren und annehmbarer zu machen. Sondern wenn Gott Menschen aufweckt, dann ist das so wie im allgemeinen Leben. Es ist Zeit für, und darum stehe auf. Es ist Zeit, um in die Schule zu gehen. Deswegen wecke ich dich. Wozu weckt uns Gott? Er weckt uns, damit wir tun, was er uns aufgetragen hat. Das heißt, wir brauchen den Heiligen Geist nicht, um ein neues Prickeln in unserem Glauben zu erleben, sondern wir brauchen ihn, weil wir ohne den Heiligen Geist überfordert sind, die Welt mit Gott in Verbindung zu bringen. Angelika und Anna haben uns diesen Text von David gelesen. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Der Chor wird uns jetzt ein Lied singen. Gott kommt zu dir. Und das wollen wir miteinander erleben.